Hallo und herzlich willkommen im Anders als erwartet Podcast. Mein Name ist Jill Bayer und als Psychologin und angehende Traumatherapeutin unterstütze ich dich dabei, mehr Bewusstsein in deinen Elternalltag zu bekommen. Mama oder Papa zu werden oder zu sein ist hart. Es ist zwar kein Geheimnis, aber irgendwie spricht kaum jemand darüber, dass der schwierigste Part am Elternsein sehr wenig mit unseren Kindern zu tun hat. Der schwierigste Part sind unsere negativen Gedanken und Selbstzweifel, die uns überfluten. Es sind die hohen Ansprüche an uns selbst, das konstant schlechte Gewissen und das ständige Grübeln und sich Sorgen machen. Es sind unsere eigenen dysfunktionalen Muster, die vor allem durchs Elternsein immer wieder ans Licht kommen. Und das ist in den allermeisten Fällen eben anders als erwartet. Und bei den meisten von uns, egal ob du dich gerade im Kinderwunsch befindest, aktuell schwanger oder schon Mama oder Papa bist, ich wette, du hast zig Situationen, die anders gekommen sind, als du es erwartet hast. Und das ist vollkommen okay, zumindest wenn du weißt, wie du trotzdem entspannt bleibst. Und wenn ich sage, dass Elternsein hart ist, dann ist das auch so. Meine Kinder zu lieben und ihre Mama zu sein, ist es nicht. Das ist der einfache Teil. Und das wird bei dir ganz genauso sein. Und hier im Anders als erwartet Podcast und natürlich auch in meinen Online-Kursen und Coachings bekommst du handlungs- und ressourcenorientierte Strategien und Tools an die Hand, damit du auch den schwierigen Part mit einer inneren Ruhe und Selbstsicherheit meisterst. Und wenn du dich wieder leicht und unbeschwert in deinem Alltag fühlen möchtest, dann bist du hier genau richtig und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute habe ich mal wieder eine wundervolle Gästin im Podcast und zwar eine Gästin, die zum zweiten Mal dabei ist, nämlich niemand anderen als die liebe Nicola Schmidt und viele von euch werden sie kennen. Sie ist deutsche Wissenschaftsjournalistin und Buchautorin zu Erziehungsthemen und die Gründerin von der Artgerecht GmbH. Und es ist wirklich so, ich habe ihre Bücher verschlungen und ein Buch hat mich besonders, ja, wie soll ich sagen, inspiriert und mir den Druck genommen. Und über dieses Buch wollen wir heute sprechen. Und dieses Buch heißt Das andere Babybuch. Und ich empfehle jedem, der es hören will, alle ihre Bücher. Aber dieses Buch war für mich der Gamechanger in den ersten Wochen meiner Mutterschaft, weil dieses Buch oder das Wissen von Nicola eigentlich mir damals geholfen hat, mich mehr auf mich und mein Baby zu fokussieren und nicht ständig im Außen nach irgendwelchen Antworten zu suchen. Und Nicola erzählt von ihrer eigenen Erfahrung als unvorbereitete Mutter, wie wir alle sind, und wie sie angefangen hat, wissenschaftliche Studien zu diesem Thema zu recherchieren. Und unsere Babys sind einfach Steinzeitbabys und deswegen ist es so wichtig, ihre natürlichen Bedürfnisse zu berücksichtigen. Wie das genau geht, erfährst du heute und vor allem eben in dem Buch Das andere Babybuch. Und Nicola, ich habe es schon tausendmal gesagt, aber auch nochmal vielen, vielen lieben Dank von Herzen, dass du zum einen nochmal in den Podcast gekommen bist, aber natürlich auch für deine Arbeit. Und ich finde es besonders schön, dass du ein bisschen was von deiner eigenen Geschichte im Podcast heute erzählst. Und dafür einfach danke. Und dir als Hörerin wünsche ich jetzt ganz viel Freude mit diesem wundervollen Interview. Hallo liebe Nicola, herzlich willkommen zurück im Podcast.
Hallo liebe Jill.
Ich freue mich sehr, dass du ein zweites Mal dabei bist. Und bevor wir über dein Buch, das andere Babybuch sprechen, würde ich mich freuen, wenn du dich einmal nochmal vorstellst und erzählst, wer du bist und was du machst.
Ich bin Nicola Schmidt. Ich bin Mama von zwei Kindern, Wissenschaftsjournalistin, Gesundheitsreferentin und Buchautorin. Und was ich mache ist, ich frage, was wäre eigentlich artgerecht für kleine Menschenbabys? Also jenseits von Moden und Ideologien und am Märchen. Was können wir denn nachweisen, was wissenschaftlich gut ist für unsere Kinder? Und damit beschäftige ich mich mittlerweile seit 16 Jahren.
Ja, total cool. Und in deinem Buch, also das andere Babybuch, sprichst du ganz, ganz viele wichtige Themen in den ersten Jahren als Eltern an. Also über Schwangerschaft, Geburt, Schlafen, Essen, Tragen und so weiter. Also alles Themen, bei denen viele, wenn nicht alle Erstgebärende, viele große Fragezeichen haben. Und ich weiß noch, wie sehr ich dieses Buch in meiner ersten Schwangerschaft verschlungen habe. Also vielen lieben Dank dafür. Deswegen wollte ich auch unbedingt, dass du nochmal in den Podcast kommst. Und was mich jetzt als erstes mal interessieren würde, wäre deine ursprüngliche Inspiration für dieses Buch. Also gab es ein bestimmtes Erlebnis oder eine Erkenntnis, die dazu geführt hat, dass du dieses Buch geschrieben hast?
Also es gab tatsächlich einen Anfang und der war so, dass ich mit meinem ersten Kind, als der geboren wurde, so total unvorbereitet war wie ganz viele Eltern. Also ich hatte nichts gelesen, ich hatte keinen Kurs gemacht, ich hatte keinen Stillvorbereitungskurs gemacht, ich hatte nicht mal einen Geburtsvorbereitungskurs geschafft, weil er ein bisschen früher kam als geplant. Und ich hatte immer diese Angst, dass ich so ein eingerichtetes Babykinderzimmer hätte und dann aber kein Baby. Also habe ich auch nicht eingerichtet, eingekauft, also wirklich nada, ne? Und das führte dazu, dass als dieses Kind dann so ein bisschen früher, also war kein Frühchen, aber halt so ein bisschen früher als geplant kam, hatte ich dann tatsächlich so ein paar Buddies und ein Paket Windeln und sonst Mama ohne Plan. Und es war sehr einfach dadurch, weil wir einfach gemacht haben, wie uns der Schnabel gewachsen war. Ich habe ihn halt nackig immer hier oben in mein T-Shirt reingesetzt, weil da war er zufrieden. Waren wir immer die ganze Zeit Haut an Haut. Und dann habe ich ihn halt gestillt, wenn er Hunger hatte. Und wenn er pennen wollte, hat er halt auf mir geschlafen. Und wir haben eigentlich so nach der Geburt das weitergemacht, was wir in der Schwangerschaft auch gemacht haben. Den ganzen Tag gekuschelt, uns viel Zeit genommen und gegessen, weil wir Hunger hatten und geschlafen, wenn wir müde sind. Und das Lustige war, dass ich einerseits immer das Feedback bekam, dann so über die Wochen und Monate, Mann, ist ja so ein tolles Baby und oh, der wächst so toll und der ist so entspannt und Mensch, Wahnsinn, was der schon alles kann. Und auf der anderen Seite bekam ich das Feedback, ja, aber was du mit dem machst, ist ja alles falsch. Das ist ja alles ganz schlimm, das darfst du alles gar nicht machen. Und ich dachte so, hey, warte mal, Ursache, Wirkung, ich mache das alles, tolles Baby, aber alles falsch kann irgendwie nicht stimmen. Und dann habe ich versucht, die Dinge zu machen, die ich machen sollte. Und habe festgestellt, also wenn ich das mache, was man mir sagt, was ich machen soll, damit ich ein tolles Baby kriege, habe ich ein brüllendes Baby.
Was war das so? Was solltest du machen?
Weißt
du?
Naja, leg ihn mir ab. Der braucht seinen Freiraum. Der war 7 Wochen alt, als ich zum ersten Mal gehört habe. Also der braucht auch mal seinen Freiraum. Ja, also du kannst ihn da nicht immer mit dir rumschleppen. Und ich dachte, 7 Wochen Freiraum? Ich weiß nicht. Der kann doch noch nichts. Und dann habe ich das natürlich brav probiert, nach der Uhr stillen, alle 4 Stunden nur Essen geben und so die völlige Katastrophe. Ne? Das ging gar nicht. Also mein Sohn wollte alle 45 Minuten Futter spätestens und wenn es alle 46 Minuten war, dann ein Drama. Und dann habe ich das gemacht, was ich halt gelernt hatte. Ich bin ja ausgebildete Sozialwissenschaftlerin, Wissenschaftsjournalistin und dachte, okay, wie helfe ich mir jetzt? Boah, ich recherchiere mal, was sagt denn die Wissenschaft zu dem, was man mit einem Kind machen soll? Und dann kam raus, dass die Wissenschaft und mein Baby sich total einig waren. Aber die Leute und die Wissenschaft und das Baby sich überhaupt nicht einig waren. Und gerade auch Fachleute völlig andere Sachen erzählt haben, als das, was die Wissenschaft an Ergebnissen ausgespuckt hat. Und das war der Punkt, wo ich dachte, vielleicht sollte das mal jemand aufschreiben. Und das habe ich dann gemacht.
Gott sei Dank hast du das gemacht. Super spannend und auch da wieder, es ist so oft so, dass man richtig gute Sachen kreiert aus dem eigenen Schmerz heraus. Aber um dich nochmal richtig zu verstehen, du hast dann wirklich, als du eigentlich fast noch im Wochenbett warst, angefangen wirklich zu recherchieren.
Ja klar, ich hatte hier das Kind, da den Laptop und dann habe ich recherchiert. Aber das war für mich ja keine Arbeit in dem Sinne, ne? Das war ja das, was ich eh gemacht habe. Also mir Studien reinzuziehen war eh quasi mein Hobby. Ne, so wenn andere Leute irgendwie sich Netflix reingezogen haben, habe ich mir Studien reingezogen.
Und ja, schön. Weiter wild. Sehr gut. Okay, das heißt, es ist ja so, dass deine ganze Arbeit, jedes Buch, was du schreibst, jeden Artikel, den du verfasst, alles, was du machst, ist ja auf wissenschaftlichen Studien und Erkenntnissen gestützt. Eigentlich wollte ich dich jetzt fragen, wie diese Studien deine persönlichen Ansichten über die kindliche Entwicklung und Erziehung geprägt haben. Aber du warst ja wahrscheinlich von Anfang an eigentlich sehr, ja, wie sagt man, du hast deiner Intuition eigentlich gefolgt, oder?
Na, ich bin immer ganz vorsichtig mit dem Wort Intuition, weil Intuition speist sich ja aus Wiederholung und Erfahrung. Und oft haben wir so eine Idee von, wenn du nur deiner Intuition folgst, wird alles gut. Als wäre das irgendwie so eine heilige Wissensbibliothek, die wir alle einfach nur anzapfen müssen. Ich bin einfach nur meiner Empathie gefolgt. Also ich meine, ich bin so ein Mensch, ey, wenn du mich hungern lässt, da willst du nicht mit mir in einem Raum sein. Und wenn ich müde bin, willst du auch nicht mit mir in einem Raum sein. Und ich will auch nicht alleine sein, wenn ich nicht alleine sein will. Und ich habe das einfach auf mein Kind übertragen und dachte, wieso soll ich den nicht füttern, wenn er Hunger hat? Wieso soll ich nicht mit ihm kuscheln? Wieso soll ich ihn nicht rumtragen? Ich glaube, ich bin einfach meiner Empathie gefolgt und habe dann natürlich festgestellt, wow, ja, die Wissenschaft und ich, wir sind uns sehr einig. Also empathische, feinfühlige, sorgsame, prompte Reaktion ist genau das, was nach wissenschaftlicher Erkenntnis auch gut ist für Kinder. Wer hätte das gedacht?
Aber dann ist es doch eigentlich Intention, oder?
Es ist Intention, aber nicht Intuition.
Ah,
weil
ja,
Empathie
ja, okay.
Und Intuition sind ja nicht dasselbe. Empathie ist ja, du hast mir beigebracht, als ich Baby war, jemanden zu spiegeln. Das heißt, wenn du jetzt anfängst zu weinen in unserem Podcast, dann spiegel ich dich und denke, oh, die ist traurig, oh weia, komm in meine Arme. Intuition wäre, sie fängt an zu weinen, ich muss einen Tee kochen, weil das hat meine Mama immer gemacht. Ne? Also das.
Ja,
das
ist nochmal gut, dass du das. Ja, voll. Ist nochmal gut, dass du es gerade auseinanderziehst. In dem Buch sprichst du ja von Steinzeitbabys und ich finde, das ist ein sehr schönes Wort, weil es so eins zu eins auf den Kopf trifft, worum es eigentlich geht. Ja, magst du das noch einmal erklären und dann auch sagen, wie unsere kleinen Steinzeitbabys überhaupt so ticken und wieso dieses Wissen auch so wichtig ist für die Erziehung?
Ja, also mir ist total wichtig, dass wir klären, was früher ist. Viele Leute sagen, ja, aber früher haben wir das ja ganz anders gemacht. Und meine erste Frage ist immer, wann ist dein Früher? Denn mein Früher ist vor 8.000 bis 12.000 Jahren, sprich vor der Sesshaftwerdung des Menschen. Warum? Wenn man guckt, wann hat sich der Mensch entwickelt, muss man vor allen Dingen gucken, wann haben wir es aufgerichtet. Ne? Homo sapiens hat sich entwickelt, aufrechter Gang, laufoptimierte Hüfte, großes Gehirn, Hände benutzen und so weiter. Und das ist ungefähr 2,1 Millionen Jahre her, mehr oder weniger. So 2 Millionen Jahre lang haben wir also als Jäger und Sammler aufrecht unsere Babys durch die Gegend getragen. Wann hat sich die Sache geändert? Die Sache hat sich geändert, als wir sesshaft wurden. Und das war quasi erst gerade eben. Das ist nämlich 8.000 bis 12.000 Jahre her. So, und alles, was wir mit unseren Kindern machen, dieses Ablegen, Schreien lassen und so weiter, kommt alles Stück für Stück aus dieser Sesshaftwerdung, ne, aus dieser neolithischen Revolution, die man mir in der Schule noch verkauft hat, als das ist das Beste, was der Menschheit passiert ist, wo wir heute wissen, das war die größte Falle, in die wir je getappt sind, das war echt Mist. So, das heißt, wenn ich sage Steinzeitbabys, dann sage ich das deshalb, weil unsere Genetik und das, was wir erwarten, biologisch, ganz banal, unser Hormonsystem, unser Verdauungssystem, unser Immunsystem, das, was wir physiologisch, biologisch erwarten, kommt aus dem Pleistozän. Und wir sind jetzt im Holozän. Eigentlich sind wir sogar schon im Anthropozän, also noch eins weiter. Und deswegen sage ich immer, das ist ganz alt. Unsere Babys bringen ein Programm mit, das ganz, 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 ganz lange super funktioniert hat und auch kaum verändert wurde. Und wir kommen heute auf die Idee zu sagen, ja, macht aber nichts, wir machen das jetzt ganz anders. Schnuller, Kinderwagen, Windel, Ablegen, Frühbetreuung, gib ihm. Und dafür sind die halt physiologisch nicht gemacht. Die können sich an total viel anpassen, aber auch diese Anpassung hat halt Grenzen. Und deswegen versuche ich immer wieder daran zu erinnern, es sind Pleistozän-Babys. Und weil Pleistozän jetzt kein Begriff ist, den man sich gut merken kann, sind das halt Steinzeitbabys.
Mhm. Und wie ticken die genau?
Steinzeitbabys sind angepasst an eine Welt, in der sie von einer kleinen Gruppe von jagenden und sammelnden Menschen, die in der Regel wenig anhaben, also viel Hautkontakt haben, durch die Gegend getragen werden. Die sind darauf angepasst, dass sie, also zum Beispiel, ich sehe zurzeit immer wieder Eltern, die ihre Kinder mit dem Gesicht nach vorne tragen. Und ich denke mal, Wahnsinn, wie unpraktisch. Warum tut ihr das? Weil die sind so gebaut, dass wenn man die richtig rumdreht, dann hocken die Beine an und passen genau wie auf unsere Hüfte. Ja, dafür sind die gemacht, sind Traglinge, sind keine Lieglinge, sind keine Nesthocker, das sind Traglinge. So, das andere, woran die angepasst sind, ist, dass sie ständig Zugang zu Muttermilch haben. Ne, wenn du dir das mal anguckst, bei Jäger- und Sammlervölkern, die noch in den 60ern von Anthropologen beobachtet wurden, du guckst dir die Bilder an, sitzen die Kinder hier auf der Hüfte in einem Sling und haben ständig Zugang zur Brust, die werden nicht gestillt, die essen, wenn sie Hunger haben. Weißt du, da gibt's dieses Ganze mit, ich muss mich hinsetzen und dich auf den Kinderwagen nehmen und mir ein Tuch umhängen und so, gibt's gar nicht. Die schnappen sich die Brust. Und dann geht's weiter. So, die sind darauf ausgerichtet, mit uns zu schlafen. Warum? Das sind physiologische Frühgeburten, wissen die meisten Leser meiner Bücher wahrscheinlich. Also sie kommen früher auf die Welt, als sie sollten. Deswegen können die auch nichts. Also als mein Kind rauskam, dachte ich, das ist die Krone der Schöpfung, echt jetzt? Ich meine, hallo, die können nichts, weißt du? Stimmt nicht ganz, die haben 42 ganz tolle Reflexe, die dafür sorgen, dass sie die Brust finden und sie können den Kopf heben und treten und dann bildet sich die Gebärmutter gut zurück. Also sie können schon was, aber verglichen mit einem Pferd oder einem Affen oder einem anderen Tier, denkst du dir, ey, Alter. So, das heißt, die sind darauf angewiesen, dass wir sie koregulieren. Und zwar nicht nur im Sinne von, oh, alles gut, mein Schatz, sondern ihre Körpertemperatur. Die können die nicht halten. Das Zentralnervensystem kann das nicht gut. Aber meines kann das. Deswegen kann ich sie koregulieren. Den regelmäßigen Herzschlag, die regelmäßige Atmung. Das müssen die alles lernen. Und darauf sind die angepasst. Und das lernen die nicht, wenn die im Kinderwagen liegen und im Maxi-Cosi und irgendwo geparkt sind, sondern sie lernen es durch arttypische Erfahrungen und Verhaltensweisen, zum Beispiel getragen werden, gestillt werden, mit einem Erwachsenen schlafen.
Mhm. Du hast jetzt gerade das große Thema Schlaf angesprochen. Kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen, warum Babys auch einfach noch anders schlafen als Erwachsene?
Mhm. Das ist super wichtig, dass sie anders schlafen. Also wenn mich jemand gefragt hat, schläft das Kind durch? Und meine Antwort immer, Gott sei Dank nicht. Oh, nee, tut er nicht. Ha, alles gut. Und die hat immer so, hat sie denn für komische Ideen? So, Babys sollen gar nicht durchschlafen. Babys sollen auch nicht tief schlafen. Warum? Naja, das ist halt ein total unterentwickeltes Gehirn, unterentwickeltes Zentralnervensystem. Alle Säugetiere kommen mit 90% des späteren Gehirns auf die Welt. Und nach der Geburt macht's plopp und dann sind wir bei 100. Wir kommen mit 25% unseres späteren Gehirns auf die Welt. Ein Viertel. Und es wächst wie irre. Und wenn wir ein Jahr alt sind, macht's plopp. Und dann sind wir ziemlich gut dabei. Und dann dauert's noch, bis wir 21 sind, bis das Ding fertig ist, weil es echt komplex ist. So, das heißt, dieses unterentwickelte Gehirn braucht eine ganz andere Stimulation und es braucht eine ganz andere Sicherheit. Wenn die zu tief schlafen, hat das zentrale Nervensystem von Babys offensichtlich Mühe zu merken, wenn die zum Beispiel eine sogenannte Schlafapnoe haben. Das hast du auch. Du atmest im Schlaf ein, du atmest aus und dann passiert nichts. Und dann fragt man sich, hallo Jill, möchtest du irgendwann wieder einatmen? Und irgendwann sagt bei dir im Körper der Sensor, CO2-Alarm, 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 bitte den Atemreflex auslösen und dann machst du ein und dann schläfst du weiter. Okay, und wenn der Atemreflex nicht kommt, dann kriegst du einen Albtraum, in dem du träumst, du bist unter Wasser oder jemand drückt den Kissen aufs Gesicht, damit du deinen Zweifel aktivierst. Also das müssen wir lernen, das können wir nicht ohne weiteres und Säuglinge können das noch nicht gut. Deswegen ist es gut, wenn immer jemand neben denen liegt, der dafür sorgt, dass sie nicht so tief schlafen, weil wenn die zu tief absacken, dann geht das nicht so leicht. So, das heißt, sie sollen gar nicht so tief schlafen. Die sollen auch nachts sich ganz viel bewegen. Die üben die Motorik, die vernetzen ihr Gehirn. Also das ist alles gut, das ist gut und richtig. Aber es ist natürlich krass in einer Welt, in der Erwachsene, die diese Säuglinge betreuen, 8 Stunden schlafen und dann am nächsten Tag 16 Stunden funktionieren müssen. Und dafür sind wir als Homo sapiens gar nicht gemacht. Das ist total wichtig. Ne? 8 Stunden schlafen, 16 Stunden funktionieren. No way. Das war nie so gedacht.
Und da kommt aber so ein riesengroßer Irrglaube mit rein, ne? Und das ist ja dann dieses Gefährliche, dass man immer ein schlechtes Gewissen, schlechtes Gewissen nicht, sondern genervt ist, weil die Kinder nicht durchschlafen.
Genau. Und was wir da machen, ist, wir drehen an den Kindern, statt dass wir an unserem Leben drehen und uns fragen, Jäger und Sammler haben nur 4 Stunden am Tag gearbeitet. Was machen wir falsch, wo wir doch angeblich in der besten aller Zeiten leben? Warum sind wir alle so müde und gestresst? Das kann doch nicht artgerecht sein. Statt dass wir uns diese unbequemen Fragen stellen, sagen wir Schlaftraining für den Säugling und dann ist das Kind ruhig.
Oh ja, und Schlaftraining ist ja sowieso das Allerschlimmste, weil wenn die dann, die sind dann ruhig, ne, weil sie gelernt haben, ich weine und keiner kommt und unterstützt mich. So, also es ist ja eher ein Erstarrungseffekt mit Ohnmacht gepaart und das ist nicht das, was wir wollen für unsere Kinder. Das heißt aber, was können wir tun, damit Kinder gesund schlafen?
Lass mich bitte bei den Eltern anfangen. Also das Erste, was wir brauchen, sind Eltern, die gesund schlafen. Wie viele Eltern kenne ich, die, wenn das Kind endlich schläft, auf meinem Instagram-Account sind? Ey Leute, ich find's toll, wenn ihr auf unserem Instagram-Account seid. Okay, wir haben echt viele wichtige, coole Infos. Aber nicht nachts. Nachts will ich, dass ihr entweder schlaft oder rumdöselt oder die Sterne anguckt, wenn ihr nicht pennen könnt, aber nicht in blaues Licht auf meinen Instagram-Account guckt. Und auf keinen anderen, bitte. So, das heißt, wir brauchen erstmal Schlafhygiene für Eltern. Geh zur gleichen Zeit ins Bett, reg dich vorher nicht mehr auf, guck vorher nicht mehr auf Bildschirme und so weiter. So, dann brauchen wir tagsüber ruhigere Tage, auch für die Eltern. Ich kann nicht durchpowern den ganzen Tag, weil dann halte ich die Nacht mit dem Säugling nicht durch. So, und wenn wir das einhalten, dann, oh Wunder, schlafen auch die Kinder besser. Denn Babys brauchen ruhige, rhythmische Tage. Nicht um 6 noch in den Supermarkt, nicht noch 3 Termine mit dem 3-Jährigen, sondern erstmal, gerade wenn wir Kinder haben, die Schwierigkeiten haben einzuschlafen, ruhige, rhythmische Tage, ruhige Abende. Babys brauchen eine gute Koregulation. Also die, wenn die, ich bin überreizt, der Tag war zu viel. Ist mir ständig passiert. Meine Kinder waren ständig überreizt, weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, wie krass schnell die überreizt sind. Das ist ja irre, ne? Ich meine, du machst dreimal mit der Rasse so und das Kind, bam! Und die brauchen jemanden, der sie gut koregulieren kann. Dazu muss ich lernen, dass ich mich gut koreguliere. Also das Kind schreit und durch meine Empathie gehe ich ja eigentlich mit hoch. Oh Gott, das Kind schreit. Drama, alert, irgendwas ist los. Nee. Ausatmen, runterkommen, einen Schluck Wasser trinken. Das ist kein Alarm, das Kind ist überreizt und ich atme das Kind jetzt runter. Und wenn ich das kann, dann kann ich mich auch selber runteratmen und dann schlafen wir auch alle besser. Und das Problem, was ich heute bei von den meisten Eltern höre, ist, ja, aber ich muss tagsüber funktionieren. Und dieses Problem müssen wir lösen. Ne? Weil die Kinder brauchen uns mit Kraft, weil sie müssen etwas lernen, was wir im Idealfall schon können.
Und da sagst du einen ganz wichtigen Punkt. Eigentlich startet alles bei uns selber und nicht bei unseren Kindern.
Das ist ja das Gemeine. Ich sage mal, jeder kriegt das Kind, das er gerade noch aushalten kann. Die nette Variante davon ist, jeder kriegt das Kind, von dem er oder sie das lernt, was wir zu lernen haben. Ne? Und das kann auch sein, schalt mal einen Gang runter. Und zwar für ein paar Jahre. Ich bin selber so ein Hochenergietier, ne? Also irgendwie 2 Bücher und dann noch hier und da und noch ein Seminar und ein Interview und so. Finde ich total super. Aber wenn man Säuglinge hat, kleine Kinder hat, dann einfach ist es gut, sich zu merken, ey, das sind jetzt 3 Jahre. Okay? Und diese 36 Monate schalte ich jetzt mal einen Gang runter. Und da wird die Welt nicht von untergehen.
Auf jeden Fall. Es sind sehr schöne Worte und wichtige Worte. Da ist jetzt nur das Problem, Theorie und Praxis liegen manchmal weit auseinander, aber auch da der Fokus, wenn du den mehr auf dich richtest als Mama und als Papa, dann kommst du genau dahin. Und das ist nicht von heute auf morgen möglich, aber dieses, und ich finde, das ist das Schöne an den Kindern, die nehmen ja schon den Druck raus eigentlich. Die nehmen den Druck nicht, aber die Schnelligkeit nehmen sie raus. Und wenn man da einfach mal mitgeht, hat man schon viel gewonnen.
Genau, es gibt so einen ganz tollen Comic von Tom. Ich weiß nicht, ob du Tom kennst. Das ist der Comiczeichner der Taz. Der produziert jeden Tag so einen 3-Bilder-Comic. Und da gibt es so einen Comic von Tom, sitzt so ein Typ beim Arzt. Und der Arzt sagt, Sie müssen mehr runterkommen. Und der Typ sagt, ja, aber ich will, geben Sie mir was, aber nichts Chemisches. Und dann so drittes Bild, sieht man ihn so mit einem Kleinkind an der Hand. Das Kleinkind guckt so eine Blume an und er hat so eine Spinnweben am Arm. Und ich denke mir so, ja, genau so ist es. Genau so ist es. Die helfen uns beim Runterkommen, wenn wir sie lassen.
Ja, genau. Welche 3 Ratschläge würdest du werdenden Eltern, die jetzt das erste Mal ein Kind kriegen, Erstgebärne, welche 3 Ratschläge würdest du ihnen mitgeben wollen, wenn du das könntest, aus deinem Buch oder ganz generell?
Also der erste Ratschlag, den ich allen Eltern mitgebe, ist, Leute, was sich falsch anfühlt, ist in der Regel auch falsch. Don't do it. Macht's einfach nicht. Und wenn alle sagen, doch, du musst genau das und ihr habt das Gefühl, nee, das ist falsch, dann lasst es. Okay, weil es ist euer Kind und ihr wisst, wie dieses Kind funktioniert. Das wäre auch der 2. Ratschlag. Ihr seid die Experten für dieses Kind. Lasst euch da nicht reinreden. Ich habe immer gesagt, Leute, ich muss 80 Jahre mit diesem Kind leben, nicht ihr. Wenn ich jetzt Fehler mache, ich bade die auch aus, habe ich kein Problem mit, aber lasst mich so machen, wie ich will. Und das Letzte ist, arbeitet mit der Natur eurer Kinder und nicht dagegen. Wenn irgendwas, was nur mit Druck funktioniert, sage ich immer, funktioniert in Wirklichkeit gar nicht. Es muss ohne Druck funktionieren. Also findet heraus, wie es ohne Druck funktioniert, wie ihr mit dem Fluss fließen könnt, denn dann ist es der richtige Weg.
Aber warum glaubst du, fällt es Eltern so oft so schwer, genau das zu machen?
Weil wir leider keine Katzen sind. Ich habe 3 Katzen. Und wenn eine davon ein Kind kriegt, die hat fest verdrahtete Instinkte, die weiß genau, wie das läuft. Die bringt die zur Welt, die beißt die Nabelschnur durch, frisst die Plazenta, legt die Mäuschen ab, füttert sie, stillt sie, fertig aus. Wir sind keine Katzen, wir haben keine Instinkte. Wir brauchen jemanden, von dem wir es lernen. Und das Problem ist, dass wir im Moment keine Leute haben, die uns die richtigen Sachen beibringen, sondern Haufen Leute, die uns Sachen beibringen, die kontraproduktiv sind. Das Wissen ist nicht mehr überall verfügbar. Ich bin aber so gebaut, dass wenn ich ein Kind kriege, dass du, Jill, die du schon ein Kind hast, mir erklärst, wie das geht. Und dann mache ich das so und dann ist das super. Und da dieses System funktioniert nicht mehr. Deswegen lesen wir auch Bücher, weil wir im Prinzip andere Homo sapiens suchen, die es auf eine Art und Weise machen, die für uns funktioniert.
Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch so ein, warum so viele Erstgebärende Probleme mit dem Stillen haben, ist ja auch so dieses, wir sehen nicht mehr, wie man richtig stillt. Das ist ja genau das. Ne? Wir leben halt nicht mehr in dieser Gemeinschaft, wo wir alles mitbekommen, wie man Kinder erzieht, wie man stillt und so weiter.
Exakt.
Und wir müssen da irgendwie wieder selber hinkommen, ein Gespür dafür zu bekommen. Aber ich finde auch, wenn man eben in sich spürt und guckt, okay, wie resoniert das mit mir? Fühlt sich das gut an oder fühlt sich das schlecht an? Dann genau. Sind wir auf dem richtigen Weg, weil eigentlich
exakt.
Haben wir...
Und zwar auf den richtigen Weg für dich. Wenn für dich Stillen total falsch ist, dann ist das dein Weg. Und wenn für mich Stillen total richtig ist, ist Stillen mein Weg. Deswegen kann man auch nicht sagen, so wird's gemacht. Und deswegen steht am Ende von meinen Büchern immer, so und jetzt vergessen Sie bitte alles, was ich Ihnen erzählt habe und machen Sie nur noch das, was sich richtig anfühlt. Weil auch Nicola Schmidt weiß nicht, wie dieses Kind und diese Familie funktioniert. Aber ich kann Ihnen sagen, dafür sind wir gebaut. Diese Wege gibt es. Und dafür muss man echt wissen, jede Ziege, jede Primatenmutter hat Probleme beim Stillen. Säugetier sein ist kein Spaß. Eierlegen wäre einfacher, aber es hat andere Vorteile. Wir stillen nun mal und stillen ist schwierig.
Ja, ja. Stell dir mal vor, alle Eltern auf dieser Welt würden ab jetzt ihre Kinder artgerecht erziehen. In was für einer Welt würden wir dann leben?
Naja, das ist jetzt ein bisschen romantisch verklärt, aber ich sage mal, wir würden wahrscheinlich in einer Welt leben, wie wir das vor 30.000 Jahren... Naja, obwohl, sagen wir mal, wahrscheinlich, der Homo sapiens hat schon vor 100.000 Jahren angefangen, ziemlich lustige Sachen zu machen. Er ist noch nicht so aufgefallen, weil wir noch nicht so viele Bäume gerodet und noch nicht so viele Tiere ausgerottet hatten. Aber wir würden in einer Welt leben, in der wir sehr viel weniger Themen hätten. Ich finde, man sieht das heute schon an den artgerecht Kindern. Meine Kinder haben völlig andere Themen als ich. Also die gehen an viele Sachen so cool ran, wo ich denke, krass, in dem Alter, ey, da musste ich 40 werden und 2 Therapien machen, um das so hinzukriegen. Und die haben diese Themen einfach nicht, weil die diese Verlustängste nicht haben und diesen Stress nicht im System haben. Ich glaube, das würde uns echt helfen.
Auf jeden Fall, weil gerade dieser Stress ist ja das und Sorgen und Ängste, die uns immer wieder abbringen von dem, was wir eigentlich für richtig empfinden.
Genau.
Ja, weil die einfach so groß sind.
Und die uns auch davon abbringen, die großen Themen unserer Zeit anzugehen, ne? Klimawandel. Die meisten Leute ducken sich weg, weil der Stress so groß ist, dass wir es nicht aushalten können, statt zu sagen, hey, ich habe als Kind schon gelernt, dass ich voll selbstwirksam bin. Kein Problem, wir gehen das an und lösen das Ding. Haben wir alle gelernt, nein, du musst für dich selber sorgen und dich abschotten und guck einfach weg und so. Und du schaffst es sowieso nicht, aber egal, sieh zu, dass du durchkommst. Wenn man das lernt, dann sind solche Probleme natürlich schwierig gesellschaftlich. Und dieses Thema hätten wir nicht, wenn Kinder, ob jetzt artgerecht oder bindungsorientiert oder wie auch immer, aber erzogen worden wären mit einer sicheren Grundlage.
Und diese sichere Grundlage schaffen jetzt wir als...
Yay! Habe ich gestern meinem Sohn gesagt. Der hat gesagt, Mann, es gibt so viele doofe Leute auf der Welt. Habe ich gesagt, Schatz, nicht mehr lange. Deswegen machen wir die Arbeit doch. Es wird alles gut. Es gibt ganz viele Leute da draußen, die ganz tolle Sachen machen. Es wird alles gut. Der so, na gut. Ich will aber nicht warten. Naja, Teenager.
Herrlich. Ah, okay. Nicola, die allerletzte Frage. Ich weiß, du kennst sie schon. Ich weiß, du hast sie schon mal beantwortet. Ich stelle sie jetzt trotzdem nochmal.
Oh Gott, ich kann mich bestimmt nicht erinnern. Das wird jetzt voll peinlich.
Nee, du sollst ja nicht unbedingt das Gleiche sagen. Ist ja umso besser, weil diesmal sprechen wir auch über ein anderes Buch. Mhm. Aber stell dir mal vor, alle Eltern auf dieser Welt könnten dich jetzt gerade hören. Was würdest du ihnen gerne mitgeben? Ganz egal, ob um das Buch, um artgerecht oder um irgendwas völlig anderes.
Ich glaube, am Ende würde ich Ihnen mitgeben, traut euch der Liebe zu folgen. Weil wenn wir das machen, wenn wir wirklich der Liebe folgen, dann schlagen wir unsere Kinder nicht, dann verlassen wir unsere Kinder nicht, dann zerstören wir nicht ihre Lebensgrundlage, sondern dann verändert sich das ganze Verhalten. Und ich glaube, wenn man das hinkriegen könnte, dass wir einfach der Liebe folgen, nicht nur nach der Liebe zu uns selbst, sondern der Liebe zu den kommenden 7 Generationen, die da nach uns kommen, ich glaube, dann würde sich ganz viel verändern.
Ja, auf jeden Fall. Liebe Nicola, vielen, vielen lieben Dank, dass du nochmal im Podcast warst, dass wir über dein Buch ein bisschen sprechen konnten. Und ich hoffe, dass viele, viele Eltern, egal ob Erstgebärende oder schon das 5. Kind, auf artgerecht aufmerksam werden und anfangen, sich in deinen Kosmos einzulesen und die Dinge umzusetzen.
Danke, dass mein Dorf und ich heute in deinem Podcast sein durften.
Sehr, sehr gerne. Hab einen wundervollen Tag, liebe Nicola.
Du auch, Till.
Der schwierigste Part am Elternsein hat wenig mit unseren Kindern zu tun und deswegen hoffe ich, dass du dich mindestens genauso sehr feierst, wie ich dich feiere, weil du hast eine weitere Folge im Anders als erwartet Podcast durchgehört und dadurch legst du deinen Fokus in Erziehungsfragen auf die richtige Person, nämlich auf dich. Wenn du an deinen Themen arbeitest, hat das automatisch einen großen Impact auf deine Kinder. Mach also unbedingt genauso weiter.
abonnier den Podcast auch unbedingt, weil dann verpasst du keine Folge mehr. Und je größer der Podcast wird, desto bekanntere Menschen können wir einladen, die dich wiederum inspirieren, weiter bei dir hinzuschauen, weil du merkst, dass du mit deinen Themen einfach in sehr, sehr guter Gesellschaft bist. Teile den Podcast oder die Folge von heute gerne mit einer Freundin oder einem Freund, der einen kleinen Reminder braucht, dass sie oder er selbst sehr viel in der Hand hat, was die eigenen Gefühle und Gedanken angeht. Und wenn du noch tiefer gehen möchtest, dann lass uns gerne 1:1 exklusiv zusammenarbeiten. Wenn du magst, begleite ich dich gerne mehrere Monate und weich dir nicht mehr von der Seite, bis du neue und für dich passende Denkgewohnheiten etabliert hast, die es dir ermöglichen, gelassen und voller Leichtigkeit auf alles reagieren zu können, was dich vorher noch gestresst hat. Wenn du lieber alleine und trotzdem angeleitet an deinem Mindset arbeiten möchtest, dann schau dir gerne meine Online-Kurse unter jillbayer.de an. Oder, falls du gerne liest, kann ich dir mein erstes Buch Kugelrund und glücklich sehr ans Herz legen. Und wenn du dir mal ein bestimmtes Thema hier im Podcast wünschst, mir von deinen Aha-Momenten berichten möchtest oder generell Fragen oder Anmerkungen hast, dann schreib mir gerne unter coaching@jillbayer.de. Ich lese all eure Nachrichten und ich freue mich immer sehr, von euch zu hören. In diesem Sinne auf ein schönes Bauchgefühl. Ich glaube an dich und du solltest es auch tun. Deine Jill.